Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Glanzpunkt der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hörer.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. 47 indonesische Staatsbürger in Indien kehrten durch die dritte unabhängige Rückführung wieder nach Indonesien zurück. Das Gasnetz in der künftigen neuen Hauptstadt Indonesiens soll bis Ende 2020 fertiggestellt sein. Der COVID-19-Ausbruch wird verrückt. Australischer Premierminister will die Parlamentssitzung verschieben. Der Industrieminister probiert ein Auto mit grünlich umweltfreundlichen Treibstoff BBN-T100 aus. 94 indonesische Studenten und Dozenten erhalten Stipendien von der Europäischen Union. Indonesischer Minister für Maritimes und Fischereiangelegenheiten nannte die maritime Vielfalt eine Quelle der nationalen Wohlfahrt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Am 18. Juli 2020 ermöglichte die indonesische Botschaft in Neu-Delhi erneut die Rückkehr von 47 indonesischen Bürgern in Indien durch ein unabhängiges Rückführungsprogramm. Dies ist das dritte Mal. Sie wurden mit einem Flugzeug von Garuda Indonesia nach Indonesien zurückgeschickt. Die 47 indonesischen Staatsbürger bestanden aus 16 Studenten, 10 Seeleuten, 2 Badminton-Trainern, 8 Touristen, 8 Fachleuten und 3 religiösen Pilgern. Sie kamen aus verschiedenen Teilen des indischen Staates, darunter Tamil Nadu, Bangalore, Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Jharkhand, Karnataka, Haryana und Delhi. Die derzeit die Situation in Indien ist für indonesische Staatsbürger, die von außerhalb Neu-Delhi kommen, keine leichte Herausforderung, abgesehen von der Ferne und der Einschränkung des Zugangs zu den Gebieten der Roten Zone. Aus den Erfahrungen zweier früherer Rückführungen zu lernen, um die Mobilisierung indonesischer Staatsbürger im Rückführungsprozess zu erleichtern, wurden alle indonesischen Staatsbürger an Konzentrationspunkten auf D1 gesammelt und übernachteten kostenlos in einem von der indonesischen Botschaft unterstützten Hotel. Zu diesem Zeitpunkt sind alle indonesischen Staatsbürger mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet und senden Dokumente wie Reisezertifikate, kostenlose COVID-19-Zertifikate und flugbereite Gesundheitszertifikate zurück. Die indonesische Botschaft in Neu-Delhi ermöglichte auch den Rückführungsteilnehmern, um den COVID-19-Tupfertest durchzuführen. Di instalasyon from Households Gas Flues Nets Imbecik Penajam Pasir Utara der Provinz Os Kalimantan liegt bereits bei rund 40% und soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Der Regionalsekretär des Bezirks Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman Sabta am Samstag, dem 18. Juli in Penajam, der Fortschritt bei der Installation von Haushaltsgasanschlüssen habe 40% erreicht. Im Zufolge hat eine Hauptleitung von 125 cm für die Gasverteilung zu den Häusern der Bewohner vom Unterbezirk Sungai Paret, dem Dorf Girimukti, zu dem Unterbezirk Waru begonnen. In diesem Jahr verfügt der Bezirk Penajam Pasir Utara über eine Quote von 4.726 Haushaltsgasstromanschlüssen. Die Bezirksregierung von Penajam Pasir Utara schlug jedoch vor, der Gemeinde im Dorf Waru 300 Haushaltsgasanschlüsse hinzuzufügen. Die vorgeschlagene Ergänzung besteht darin, einen Sektorregler oder ein kleines Umspannwerk zu installieren, das 2000 Haushaltsgasanschlüsse aufnehmen kann. Der australische Premierminister Scott Morrison versucht, die parlamentarische Sitzung, die Anfang August stattfinden wird, zu verschieben. Morrison sagte, die verstärkte Übertragung des neuen Coronavirus in den beiden dicht besiedelten Staaten des Landes habe die Parlamentssitzungen zu riskant gemacht. Wie Reuters am Samstag, dem 18. Juli, berichtete, hatte Morrison die parlamentarische Opposition konsultiert und den Parlamentspräsidenten gebeten, die Sitzung um 2 Wochen zu verschieben. Aufgrund der Mehrzahl der Formalitätsanträge wird erwartet, dass sich die Abgeordneten am 24. August statt am 4. August in der Hauptstadt Canberra treffen. Die Regierung kann Risiken für Abgeordnete, ihre Mitarbeiter im Parlament und die gesamte Gemeinschaft nicht ignorieren. Morrison fügte hinzu, er habe auf Anraten der medizinischen Behörden gehandelt. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita probierte das Auto mit 100% grünem Diesel oder D100 auf dem Straßenabschnitt der Dumai aus und bewertete das Fahrzeug auf gute Motorleistung und Umweltfreundlichkeit. Dies wurde durchgeführt, als ein Mehrzwecksfahrzeug MPV getestet wurde, das D100 aus raffiniertem, gebleichtem und desodoriertem Palmöl RBDPO von PT Pertamina Verbrauch hatte. Minister Agus Gumiwang teilte am Samstag, dem 18. Juli, in Jakarta der Presse mit, dass dies eine Sozialisierung des 100%igen RBDPO-Verarbeitungsversuch-Ergebnisse sei. Laut Agus hat die Regierung die erfolgreiche Entwicklung des umweltfreundlichen Dieselkraftstoffs voll gewürdigt und unterstützt. Dies steht im Einklang mit der Anweisung von Präsident Joko Widodo, die Umsetzung des Biokraftstoffprogramms zu überwachen, um die reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen in Indonesien, insbesondere Ölpalmen, zu optimieren und das Wohl der Landwirte zu verbessern. Minister Agus Gumiwang würdigte auch das Forschungsteam des Technologieinstituts von Bandung, das mit dem Pertamina-Team HART zusammengearbeitet hatte, in dem es die gemeinsame Verarbeitung von Palmöl entwickelte, was Indonesien zu einer der weltweit Referenztechnologien für die Herstellung von Biokraftstoffen machte. 94 indonesische Studenten und Dozenten erhielten die 22 Erasmus Plus Stipendien von der Europäischen Union. Die Stipendien werden in Form von Studien für bis zu 2 Jahre im Magisterprogramm und im Doktortitelprogramm an den Universitäten in der Europäischen Union vergeben. Die Freilassung der Erasmus Plus Stipendiaten fand am Samstag, dem 18. Juli, virtuellen Weise statt. Der EU-Botschafter in Indonesien, Vincent Piquet, und der amtierende Generaldirektor für Hochschulbildung des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur, Nizam, wohnten der Freilassung bei. Dieses Jahr ist die höchste Anzahl von Stipendiaten aus Indonesien im Vergleich zu den Vorjahren. Die Stipendiaten werden an 2 Universitäten in 2 verschiedenen europäischen Ländern studieren. Der Botschafter der Europäischen Union in Indonesien, Vincent Piquet, sagte, das Erasmus-Plus-Programm biete unschätzbare Möglichkeiten zur Verbesserung der akademischen Fähigkeiten und der Professionalität an hochwertigen europäischen Universitäten. Darüber hinaus können Erasmus-Plus-Stipendien den Horizont erweitern und die Erasmus-Plus-Absolventen nach ihrer Rückkehr nach Indonesien wertvolle Lektionen bieten. Er sei stolz darauf, durch das Erasmus-Plus-Stipendienprogramm einen Beitrag zur Zukunft Indonesiens leisten zu können. Der indonesische Minister für Maritimes und Fischereiangelegenheiten, Edi Prabowo, betonte, dass die Biodiversität in den indonesischen Gewässern eine Quelle der Nachhaltigkeit und des Wohlstands des indonesischen Volkes sei. Dies sagte Minister Edi kürzlich bei der Eröffnung des Webinars über die marine Megabiodiversität in Jakarta. Laut Edi Prabowo sollte Indonesien können stolz darauf sein, dass dieses Land nach Brasilien die zweitgrößte Artenvielfalt in der Welt habe. Darüber hinaus verfüge Indonesien über eine exklusive Wirtschaftszone von bis zu 2,7 Millionen Quadratkilometern und mehr als 5.800 Arten lebender Meeresbiota. Er erklärte weiter, dass die maritime Vielfalt in Indonesien bis zu 54% des nationalen Proteinbedarfs decken könne. Indonesien sei auch der zweitgrößte Lieferant von Seetang nach China und das Gebiet der indonesischen Korallenriffe mache ein Fünftel der globalen Korallenriffe aus. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, der Fokus der Woche behandelt heute das Thema Nahrungssicherheit in ein Teil der Verteidigung, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der Präsident Joko Widodo hat den Verteidigungsminister Prabowo Subianto ernannt, die Verwaltung der Nahrungsscheune in Central Kalimantan zu führen. Das Programm mit dem Namen Food Estate wird die Erweiterung landwirtschaftlicher Flächen fördern. Insgesamt etwa 30.000 Hektar werden vorbereitet, den nationalen Nahrungsbedarf zu decken. Die Regierung setzt sich zum Ziel, dass es in zwei Jahren 148.000 Hektar zunehmen werden. Dem Präsidenten zufolge werde das Verteidigungsministerium der führende Sektor, da dieses Projekt dazu dient, strategische Lebensmittelreserven Indonesien aufzubauen. Laut dem Präsidenten sei die Verteidigung nicht nur eine Frage des Hauptwaffensystems oder der Verteidigungsausrüstungen. Die Ernährungssicherheit werde ein Teil der Verteidigung, die sagte Präsident Joko Widodo bei einem Treffen mit Journalisten am Montag, den 13. Juli im Merdeka Palace in Jakarta. Die Einrichtung der Nahrungsscheune oder Food Estate wurde von Präsident Joko Widodo übermittelt, auf die Warnung der Welternährungsorganisation FAO vor einer Welternährungskrise zu reagieren. Der Präsident meinte, dass diese Warnung schnell mit der Schaffung der strategischen Lebensmittelreserven vorweggenommen werden. Der Staatsoberhaupt sagte, dass der Verteidigungsminister Prabowo Subianto als Führer von Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo und dem Minister für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau PUPR Basuki Hadi Mulyono unterstützt werde. Der Präsident betonte, dass der Landwirtschaftsminister noch andere Agrar- und Ernährungsangelegenheiten weiter tun werde. Präsident Joko Widodo betonte, dass das Land für die Nahrungsscheune kein Torfland sei. Die Regierung hat untersucht und bestätigt, dass das Land dort alluvial sei. Später wird diese Nahrungsscheune je nach Bedarf das Lebensmittelreservat. Der Präsident erklärte, dass zuvor die landwirtschaftlichen Flächen in Central Kalimantan für die Pflanzen von Reis, Mais und Chili getestet worden seien, bevor sie als neue Lebensmittelscheune genutzt werden. Liebe Zuhörer, das war der Fokus der Woche.
Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem Ereignis am 19. Juli 1943, an dem Rom auf dem Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde. Der Zweite Weltkrieg ist ein globaler Kampf zwischen einer Reihe wichtiger Länder, der zwischen 1939 und 1945 stattfand. Der Achsenblock bestand aus Deutschland, Japan und Italien. Inzwischen waren die Alliierten Sowjetunion, Vereinten Staaten, Großbritannien und China. 50 bis 70 Millionen Menschen starben infolge des Zweiten Weltkriegs. Am 19. Juli 1943 wurde Rom, eines der Achsenblöcke, zum ersten Mal von den Alliierten bombardiert. Im Jahr 1943 kontrollierten die Alliierten eine Reihe von Schlachtfeldern. Zum Ereignis am 19. Juli 1980. Die 22. Sommerolympiade wurde veranstaltet. Die 22. Sommerolympiade wurde im Jahr 1980 in Moskau, Sowjetunion, durchgeführt. Ein anderer Kandidat für Veranstalter dieser Spiele war Los Angeles. Aber Moskau gewann durch die Abstimmung im 75. IOC-Treffen. Diese Olympiade wurde von mehreren Ländern, einschließlich Vereinten Staaten und Indonesien, als Protest gegen den sowjetischen Afghanistan-Krieg boykottiert. Obwohl diese Olympiade offiziell in Moskau veranstaltet wurde, fanden mehrere Spiele außerhalb dieser Stadt statt. Der Jagdwettkampf wurde in Tallinn, Estland, abgehalten. Darüber hinaus fanden mehrere Fußballspiele in Leningrad, Minsk und Kiew statt. Wir beenden unsere Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 19. Juli 1989. Der Flugvorfall von der United Airlines 232. United Airlines Flug 232 ist ein Flug der United Airlines mit Schwerpunkt Denver, Philadelphia über Chicago, der explodierte, als der Motor in Grass von Sioux City, Iowa, USA, start. Bei dem Flugzeugabsturz mit 285 Passagieren wurden rund 111 Menschen getötet und 172 verletzt. Der Unfall wurde durch den Motor Nummer 2 des DC-10 verursacht, der offenbar aus minderwertigem Titan bestand. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. Heute, Sonntag, den 19. Juli 2020 werde ich Indah Sahania Sie im Programm Hörerbriefecke begleiten. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Heute ist der Wetter in Jakarta sehr sonnig. Wie ist bei Ihnen? Wir möchten zuerst Herrn Fritz Andorf auf dem Stephansberg 50, Meckenheim, Deutschland, grüßen. Hallo Herr Fritz Andorf, wie geht es Ihnen? Wie ist die Situation in Ihrer Stadt während der COVID-19-Pandemie? Ist die Situation wieder normal? Am 13. Juli 2020 schrieb Herr Fritz Andorf ein E-Mail und sendete uns auch den Empfangsbericht unserer Sendung vom 12. Juli 2020. Herr Andorf hat unsere Sendung durch Livestream zugehört. Demzufolge hatte unsere Sendung ein starkes Signal ohne Aussetzer. In seinem E-Mail schrieb Herr Fritz Andorf, das heutige Sonntagsprogramm war wie immer inhaltlich sehr bunt und dank der vielen schönen Musikstücke wieder sehr unterhaltsam. Auch in Indonesien macht die Corona-Pandemie natürlich Schlagzeilen. So hörte ich den Nachrichten, dass die Hummer Fischer zinsgünstige Darlehen erhalten sollen, weil ihr Absatz durch die Krise zurückgegangen ist. Herr Fritz Andorf gab uns auch seine Kommentar über unser Musikprogramm. Er schrieb, alle gespielten Songs, besonders auch der flotte Song von Serena in Musik Regenbogen, haben mir sehr gut gefallen. Ich würde es aber begrüßen, wenn Sie auch den Titel in deutscher Übersetzung ansagen könnten. Danke Herr Fritz Andorf für Ihr E-Mail und Ihren Empfangsbericht. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you. Berbincang seadanya, semua biasa saja.
Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Konser Indonesia hat heute das Thema ITDC konzentriert sich auf die Beschleunigung des Baus des Mandalika Circuit für die MotoGP 2021. Die Indonesia Tourism Development Corporation oder ITDC konzentriert sich auf die Beschleunigung des Baus des Mandalika Street Circuit um die Umsetzung der Indonesischen MotoGP zu begrüßen, die Ende 2021 stattfinden soll. Der stellvertretende Minister für Staatsunternehmen CHOI BUMN Kartika Wiryoatmojo in einer schriftlichen Erklärung von Antara in Jakarta sagte am Mittwoch die Durchführung der MotoGP Veranstaltung 2021 sei für Indonesien sehr wichtig. Daher müsse sichergestellt werden, dass der Bau der Mandalika Rennstrecke planmäßig und nach internationalen Standards durchgeführt werde. Der Mandalika Circuit ist einzigartig, da entlang einer wunderschönen Küste verläuft. Daher wird erwartet, dass eine Attraktion darstellt und die indonesische Tourismusindustrie fordert. Um die Fertigstellung des Baus zu beschleunigen, unterzeichnete das ITDC am Mittwoch eine Kooperationsvereinbarung für den Bau des Mandalika Circuit mit der Firma PT Pembangunan Perumahan im Wert von 900 Milliarden Rupiah. Das ITDC unterzeichnete auch einen Kooperationsvertrag mit staatlichen Banken, die Finanzierung des Baus sicherstellen. Laut dem Direktor des ITDC, Abdulbar M. Mansur, sei seine Seite optimistisch, dass die Zusammenarbeit des ITDC mit staatlichen bau Unternehmen den Bau des nationalen Projekt Mandalika Street Circuit beschleunigen werde und ab 2021 das indonesische MotoGP Weltereignis abgehalten werden kann. PTPP sei eine stadtseigener integrierter Baufirma mit Fachwissen und Erfahrung in den Bereichen Bau, Immobilien und Ingenieurwesen. Mansur erwartet, dass durch die Investitionskorporationen eine Autobahnstrecke von internationaler Qualität entstehe. Sie werde dann durch die Föderation für internationalen Motorsport festgelegten Standards entsprechen. Abdul Emansur Fürfor, die Durchführung der MotoGP werde die Zahl der Touristenbesuche in Indonesien erhöhen. Anvisiert seien hier zusätzlich ca. 300.000 Besucher pro Jahr. Ein weiterer Wunsch sei Indonesien als führendes Ziel für Sportunterhaltung in Asien zu positionieren. Auch dies wurde weitere Touristen nach Indonesien locken und die indonesische Tourismusbranche stärken.
Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Liebe Zuhörer, am 15. Juli 2020 bekommen wir ein E-Mail von Herrn Volker Wilschri in Dillingen oder Saar. Hallo Herr Wilschri, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail und für die Empfangsberichte unserer Sendung vom 14., 21., 28. Juni 2020 und vom 15. und 12. Juli 2020. Herr Wilschri hat über unsere Website www.voinews.id/German unsere deutschsprachige Sendung zugehört hat. In seinem E-Mail fragte Herr Wilschri: Eine Frage habe ich auch. Wie sieht es mit dem Tourismus in Indonesien seit Ausbruch der Corona-Pandemie aus? Gibt es ihn noch in stark reduzierter Form? Und ist die Einreise aus besonders von Corona betroffenen Ländern verboten? Herr Wilschri, die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Tourismusbranche in Indonesien. Natürlich nimmt die Zahl der ausländischen Touristen ab, ebenso wie die einheimischen Touristen. Aufgrund dieser Pandemie bleiben die Menschen lieber zu Hause oder beschränken Aktivitäten außerhalb des Hauses. Darüber hinaus dürfen nicht alle Transporte Passagiere befördern. Allein während der Eid al-Fitr ist es Muslimen, die in Jakarta leben, verboten, außerhalb der Stadt zu reisen. Sie können Eid al-Fitr in ihrer Heimatstadt nicht feiern. Liebe Zuhörer, wir werden ein indonesisches Poplied für Sie wieder spielen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
namanya. Termenung di keningmu, basah di mata. Caramu oh, untuk membuktikan cintamu oh, adakah cinta yang tulus kepadaku, adakah cinta yang tak pernah berakhir, adakah cinta selamanya.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und das präsentieren. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns zum Programm Dies und das. Heute informieren wir Sie über das Thema Caldera Toba erhielt den Status als UNESCO Globaler Geopark und gilt als ein Forschungsgebiet. Caldera Toba in Nord Sumatra erhielt den Status als UNESCO Globaler Geopark. Das Ministerium für Tourismus und kreative Wirtschaft gab bekannt, dass der Caldera Toba Geopark zu einem Reiseziel und Forschungsort ausgebaut werden solle. Der Stellvertreter für Fremdenverkehrseinrichtungen vom Ministerium für Tourismus und kreative Wirtschaft, Hari Sungkari, sagte auf einer Online-Pressemitteilung: Dieser Ausbau werde sich dem Trend für Naturtourismus anpassen, der seit der COVID-19-Pandemie an Beliebtheit gewonnen habe. Caldera Toba von der UNESCO zum geofremden Verkehrsort erklärt zu werden, sei positiv zu bewerten. Damit würde diese Gegend weltweit als interessantes Fremdenverkehrsziel anerkannt werden. Hari Sungkari fügte hinzu, dieser naturnahe Fremdenverkehrsort würde Abenteuer als auch Forschungsmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus wies Hari auf einige Punkte hin, die durchgeführt und beachtet werden sollten. Ein wichtiger Punkt sei die Sauberkeit, Sicherheit, Hygienevorschriften als auch Umweltfreundlichkeit in diesem Gebiet zu beachten und zu bewahren. Er fuhr fort, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft würde diesbezüglich einen Reiseratgeber entwickeln, der dann vor Ort verbreitet werden sollte. Außerdem sagte der Generaldirektor des Tobasse Verkehrsamtes, sein Amt begrüße den Status UNESCO Globaler Geopark von Caldera Toba und werde alles daran setzen, dass dieser Status der Gegend erhalten bleibe. Dieser Status werde nämlich alle 4 Jahre validiert. Caldera Toba wurde zum UNESCO Globaler Geopark auf dem 209. Treffen des UNESCO Exekutivrats am 2. Juli in Paris, Frankreich, festgelegt. Der Status von Caldera Toba reiht sich nun in eine Liste von anderen bereits vorhandenen UNESCO Geoparks in Indonesien. Dazu gehören der Geopark von Batur, Ciletu, Gunung Sewu oder Sewu Berg, und Rinjani. Das war dies und das. Wir werden uns im gleichen Programm mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören! Liebe Zuhörer, bevor wir unser Hörerbriefecke Programm beenden, grüßen wir Herrn Bernd Seisser in Ottenau, Deutschland. Hallo Herr Seisser, wie geht es Ihnen? Danke Herr Seisser für Ihr E-Mail vom 15. Juli 2020 und für den Empfangsbericht vom 12. Juli 2020. Liebe Zuhörer, ein Moment bitte. Wir bekommen auch am 15. Juli noch ein E-Mail von Herrn Volker Wilschri. In seinem E-Mail schrieb er, wollte kurz Bescheid geben. Zu meiner großen Überraschung hat der saarländische Rundfunk mich letzte Woche angerufen. Die haben für das Fernsehprogramm Aktueller Bericht einen Beitrag zusammengestellt über das Jubiläum der Ansichtskarte. Am letzten Montag waren sie bei mir zu Hause und haben fast 2 Stunden aufgenommen. Herr Wilschri, wir haben die Seite geöffnet und das Programm Aktueller Bericht gesehen. Sehr interessant, finde ich. Danke, Herr Wilschri. Zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programms spielen wir ein anderes indonesisches Poplied für Sie. Viel Spaß dabei!
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan. yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
By Uns Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Bilang-bilang sayang lalu hilang.
Of Indonesia.
Dasuar di Sendung in Deutsche Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in Deutsche Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Libet Syuhadat, bitte klicken Sie like und kommentieren Sie in Facebook. The Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter at Voice Indonesia, und E-Mail, voice@voinews.id.